was wirklich sehr neu ist für mich, ich bin wieder so reconnected mit meiner Zartheit.
Also es berührt was in mir, weil ich glaube, ich habe noch nie einen Mann von seiner Zartheit sprechen hören. Hattest du Angst vor dieser Zartheit?
Irgendwie bin ich letzten Endes bei diesem dreijährigen Jungen gelandet, der mega zart gewesen war und der voll überfordert war.
Was hättest du damals gebraucht, damit diese Zartheit überleben kann und nicht in den Keller geschoben wird?
Die schlimmste Beleidigung, die wir uns eigentlich schenken können, ist zu erlauben, dass wir beide nur noch über Muster miteinander kommunizieren.
Ja, das ist nämlich genau das. Das clasht halt so sehr auf alles, was wir gelernt haben.
Ja. Die Natur ist ja voll mit diesen Synthesen, weißt du, eine Eizelle und eine Samenzelle. Synthese, ja. Mann und Frau, extrem verschieden. Wenn sie sich aufeinander einlassen, kommt immer was Neues raus dabei. Für mich einer der wichtigsten Punkte an Co-Kreation ist, wir lernen, unsere Verschiedenartigkeit zu achten und zu feiern. Beziehungen müssen auch manchmal auseinandergehen. Aber warum gehen sie manchmal auf so eine kämpferische, schmerzvolle Art und Weise auseinander? Weil es nicht mehr um ein gemeinsames Anliegen geht, sondern weil die Egos die Führung übernommen haben. Und Egos können per se nicht co-kreieren.
Wie geht man mit diesen Konflikten in der Co-Kreation um? Was braucht es dafür, um diese Co-Kreation aufrechtzuerhalten und nicht irgendwo aus der Kurve zu fliegen und dann doch wieder in die Konkurrenz zu gehen? Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, dass du da bist und ich freue mich, dass wir hier gemeinsam Zeit verbringen können heute in dem Interview mit Veit Lindau. Und ich glaube, Veit braucht keine große Intro, weil ich denke, dass die meisten von ihm kennen. Er ist Bestseller-Autor, er ist Coach, er ist Visionär und ja, ein ganz wundervoller Mensch, der für mich wirklich der Inbegriff von Integrität ist. Also ich kenne kaum jemanden in der deutschen Medienlandschaft, der eine solche Integrität hat, der so klar seine Wahrheit spricht und einfach ein toller Mensch ist. Also deswegen, ich freue mich so, das Gespräch jetzt hier mit dir teilen zu können. Es geht um Co-Kreation, Co-Creation, sein Buch, was er letztes Jahr veröffentlicht hat. Und es geht darum, wie wir wegkommen von Konkurrenzdenken hin in die Verbindung. Aber wir sprechen nicht nur um Co-Kreation, sondern wir sprechen auch darüber, dass Veit sich letztes Jahr eine Auszeit genommen hat, warum er das gemacht hat, wie er aus dieser Auszeit zurückgekommen ist. Und es ist ein ganz herzliches, liebevolles Seelengespräch, würde ich sagen. Und ich wünsche dir unglaublich viel Freude mit Veit Lindau. Ich freue mich so sehr, Veit, dass du hier bist. Angesicht zu Angesicht, so schön, dass du wieder da bist. Willkommen zurück bei uns allen. Wie geht's dir?
Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass wir uns endlich mal live sehen nach all den Jahren.
Nach all den Jahren, gell. Ja. So witzig, weil es fühlt sich halt so an, als würden wir uns schon so lange kennen. Ja. Also es fühlt sich gar nicht so an, als würden wir uns wirklich das erste Mal sehen. Das ist ganz komisch, ne? Ja. Das ist lustig. Ja. Wie fühlst du dich? Was ist in dir gerade?
Was wirklich sehr neu ist für mich, ich bin wieder so reconnected mit meiner Zartheit. Die ist mir irgendwie so bei dem ganzen Speed verloren gegangen.
Ja. Woran merkst du das?
Dass sie wieder da ist. Das merke ich daran, dass ich zum Beispiel, wir sind ja gerade auf Vortragstour, also so ein ganz bestimmter Druck, den ich normalerweise drin hatte, weißt du, so dieses, ich will es ganz gut machen, etc., der ist gerade raus. Und ich merke, dass ich gerade wieder viel, viel tiefer mit meiner Intuition verbunden bin und das hat ganz viel mit meiner Zartheit zu tun. Also wenn du mich so nach der einen wichtigsten Lektion fragen würdest aus dieser Zeit, aus der Auszeit, dann ist es, die Geschwindigkeit davor hat dazu geführt, dass ich nicht mehr wirklich verbunden war mit dieser Zartheit. Und jetzt ist sie wieder da und das fühlt sich gut an.
Ich finde es total berührt, also es berührt was in mir, weil ich glaube, ich habe noch nie einen Mann von seiner Zartheit sprechen hören.
Ja, wird es aber Zeit.
Ja, gell? Ja. Aber ich finde es gerade, es ist für mich so in meinem Gehirn gefühlt, ist gerade so eine neue neurologische Verknüpfung passiert. Ja. Ich würde da kurz gerne noch mal tiefer reingehen, weil ich glaube, viele, die gerade zuhören, auch Männer, die gerade zuhören, wo vielleicht erstmal so ein Widerstand da ist, weil diese Zartheit ja was gefühlt auch Zerbrechliches mit sich bringt. Mhm. Sowas Verletzliches. Fühlt sich das für dich auch so an? Oder wie als Mann, wie nimmst du das in dir wahr, diese Zartheit? Hattest du Angst vor dieser Zartheit?
Ich glaube, dass ich, als ich 3 Jahre alt war, Angst hatte vor dieser Zartheit, weil, also ich muss vielleicht kurz ausholen, also ich habe die Auszeit auch genutzt, um eine Menge Biografiearbeit zu machen, um zu gucken, okay, warum bin ich, obwohl ich ja auf einer bestimmten Ebene, sagen wir mal, relativ viel weiß, trotzdem in einer Auszeit gelandet. Das ist auch eine Frage, die mir viele Leute gestellt haben, berechtigterweise. Und irgendwie bin ich letzten Endes bei diesem 3-jährigen Jungen gelandet, der mega zart gewesen war und der voll überfordert war. Mhm. Voll überfordert war von dem Leben, weißt du? Und wir haben ja vorhin gerade über deine Kids gesprochen und ich achte und die Ehre meiner Eltern, aber ich glaube, dass sie nicht den Space zur Verfügung gestellt haben oder es vielleicht auch gar nicht sehen konnten, wie zart ich war. So. Und ich habe in den 4 Monaten sehr verstanden, also wie ich damals angefangen habe, so Entscheidungen zu treffen, weißt du, ein bisschen tougher zu sein, ein bisschen schlauer zu sein, ein bisschen mehr Leistung zu bringen, weil Leistung schafft einfach so wie auch so eine Art von Schutzschild um dich herum. Die Leute sehen nicht mehr dich, sondern die sehen das, was du bringst, die Leistung. Und also zu der Frage, habe ich Angst gehabt, dass Zartheit mich verletzbar macht? Damals bestimmt unbewusst, jetzt gerade habe ich einfach nur gemerkt, ich trinke es. Ich trinke es, wieder dahin zu kommen, weil in dem Augenblick, wo ich wieder damit verbunden war, habe ich so gemerkt, alles macht plötzlich viel mehr Sinn. Ich fühle mich wieder viel, viel mehr. Ich fühle mich vor allem wieder richtig wohl in mir. Ja.
Wenn du an diesen 3-jährigen Veit denkst, der so zart war, wie hat er diese Zartheit für sich ausgedrückt? Also hat er Dinge einfach anders gesehen? Hätte er anders reagiert, wenn er diese Zartheit weitergelebt hätte?
Ich glaube, dass der Veit damals die Schönheit des Lebens total gesehen hat. So, dass er mega gern geträumt hat. So, dass er sehr, sehr offen und voller Vertrauen war. Ja. So. Und warum ich glaube, dass Zartheit uns nicht wirklich verletzbar macht, sondern eigentlich extrem powerful macht, ist, meine Erfahrung ist gerade, also jetzt als erwachsener Mann Kontakt zu haben damit, connectet mich mit diesem magischen Blick, den ich damals hatte. Weißt du? Mhm. Ja.
Was würdest du sagen, für alle, die selber auch Eltern sind von Kindern, was hättest du damals gebraucht, damit diese Zartheit überleben kann und nicht in den Keller geschoben wird?
Ja. Zeit. So, und ich glaube, das Thema ist heute noch brisanter als damals. Also ich glaube, also ganz viele Familien sind einfach so strukturiert, dass gar nicht mehr wirklich die Zeit da ist, diese kleinen Genies, also die Prozesse dieser Genies fast in Ruhe wahrzunehmen, sondern alles passiert halt wahnsinnig schnell, muss halt eingetaktet werden, Zeit. Eltern, die verbunden sind mit sich selbst, weißt du, also die zum Beispiel fühlen, ist der Impuls, jetzt mein Kind hochzunehmen und zu umarmen, wirklich der Impuls, weil das ist gerade dran, oder benutze ich das kleine Mädchen, kleinen Jungen wie so ein Knuddelbär gerade für mich? Also ich glaube, dass Eltern krass, krass, krass schnell Kinder als Objekte betrachten. Ja. Und wenn du mehr bei dir bist, dann siehst du einfach, es ist ein so filigranes, wunderschönes Wunder, was dann neben dir groß wird. Ja,
das ist ein guter Impuls. Ja, durfte ich auch viel lernen in den letzten Jahren, wirklich immer zu gucken, was braucht gerade mein Kind, was sind meine Bedürfnisse, was sind die Bedürfnisse von meinem Kind und das auch voneinander trennen zu lernen. Ne?
Ja.
Ja,
total und spannend. Noch lauschen, also wirklich, weißt du, so ein offenes, ich erzähle mir gerne die Story, also mein Vater hat, als meine Mutter gerade im Kreißsaal war, hat er voller Begeisterung, weil er sich total auf mich gefreut hat, er hat Beethovens 9. gehört und hat ein Gedicht dabei geschrieben, also ein Begrüßungsgedicht. Ja. Und in diesem Gedicht hat er geschrieben, wie sehr sich darauf freut, die erste Fensterscheibe zu bezahlen, die ich mit dem Fußball kaputt mache. Und das Gedicht ist total rührend und gleichzeitig ist da also der Beginn des Missverständnisses zwischen meinem Vater und mir drin, weil ich habe nie Fußball gespielt. Mhm. So, ich wollte nie Fußball spielen. Ich wollte Gedichte schreiben, ich wollte lesen, ich wollte so. Also einfach, wenn so ein Kind in unser Leben kommt, zurückzutreten und zu sagen, hey, erzähl du mir, wer du bist und nicht ich dir.
Mhm. Würdest du sagen, das ist auch ein gutes Rezept für eine erfüllte Beziehung?
Logo. So, ja. Also zum Beispiel, das war auch eine ganz, ganz wichtige Ebene meines Heilungsprozesses oder Rückverbindungsprozesses jetzt gerade in den 4 Monaten, dass ich realisiert habe, also Andrea und ich, wir sind jetzt seit 30 Jahren zusammen. Wir lieben uns, wir arbeiten zusammen. Also wir haben gefühlt 12 verschiedene Rollen füreinander. Und wie sehr in diesem schnellen Takt davor dieses wirklich den anderen offen sehen, staunen, jeden Tag wieder neu gucken, hey, was kommt Neues aus dir, wie uns das verloren gegangen ist. Und für mich war es ganz, ganz schön, in diesen 4 Monaten wieder einen Punkt zurückzukommen. Ich bin seit 30 Jahren mit dir zusammen, aber die Wahrheit ist, ich weiß nicht, wer du wirklich bist. Aber ich möchte es gern ganz, ganz neu entdecken. Ja.
Wer würdest du sagen, ist Veit Lindau gerade? Heute?
Heute? Mhm. Also definitiv Liebe. Also das war ganz schön. Also als mich dieser Prozess in der Auszeit, ich sag jetzt mal, der hat mich wirklich sehr auseinandergenommen. Der hat mir sehr viel Wissen aus der Hand genommen, sehr viel von meinen üblichen Steuerungsmechanismen und was aber immer übrig geblieben ist, also selbst in den dunkelsten Zeiten war einfach Liebe. So, das kann ich definitiv sagen. Und eine ganz, ganz große Neugier, noch viel, viel tiefer diesem Bewusstseinsstrom zu folgen und zu gucken, was da noch auf uns alle wartet.
Wenn wir über Bewusstsein reden, das ist was, für mich ist Bewusstsein so faszinierend, weil am Ende ist das ja alles.
Ja.
Und trotzdem nehmen wir es so wenig bewusst wahr, dass wir die ganze Zeit in diesem Bewusstsein sind. Was würdest du sagen, wie viel in deinem Leben versuchst du bewusst, wirklich bewusst zu leben? Und wie viel bist du noch auf Autopilot?
Also ich kann jetzt keine Prozentzahl sagen, aber hier, was ich sagen kann, ist, dass es für mich jeden einzelnen Tag ein heiliger Kampf ist. Jeden einzelnen Tag aufzustehen und also den Morgen damit zu beginnen, zum Beispiel in Stille zu beginnen und nicht sofort irgendwas zu tun, sondern zu sagen, okay, das ist der Tag.
Was ist es in dir? Weil das ist ja so spannend. Wir alle haben ja diese Impulse, wenn man jetzt so in Star Wars denken würde, so zur dunklen Macht zu gehen oder quasi ins Licht zu gehen. Und irgendwie hat ja dieses Dunkle eine höhere Sogkraft, oder? Also dieses Dunkle im Sinne von dieses in die alten Gewohnheiten zurückzugehen, in den alten Schmerz vielleicht zurückzugehen, in irgendwie die anderen sind irgendwie verantwortlich, in all diese alten Strukturen zurückzugehen. Mhm. Was würdest du sagen, ist etwas, was dir hilft in diesem heiligen Kampf, wie du ihn nennst, um immer wieder innerlich diese Kurve zu kriegen? Weil das braucht ja so innerliche Überzeugungskraft, also eine innerliche Intention, eine klare innere Ausrichtung. Was ist es in dir, was dich immer wieder dann dahin kriegt, dass du in Stille beginnst und eben nicht irgendwas anderes machst?
Also ich würde sagen, die 2 stärksten Hebel, die ich habe, die mich am wachsten machen, ist einmal mich mit meiner Sterblichkeit zu kontaktieren, ja. Auch wenn ich mittlerweile 100%ig überzeugt bin, dass mein Dasein nicht aufhört, wenn der Körper geht, glaube ich dennoch, dass, also diese Phase überhaupt in diesem Körper zu sein, jetzt mit dir sprechen zu können, ein so abgefahrenes Wunder ist. Wir haben ja vorhin gerade drüber gesprochen, dass wir gestern meine Schwiegermutter in, Achtung, Triggerwarnung für alle, die das da draußen sehen, also ihren letzten Weg in einen Ofen begleitet haben. Und also zu sehen, da ist ein Körper und es ist jetzt einfach vorbei. Das war schon etwas, was mich mit 11, 12 irgendwie tief elektrisiert hat. Und ich habe nie verstanden, wie wir Leben selbstverständlich nehmen können, wie wir denken können, es geht ewig so weiter, sondern ich habe seitdem ein ganz tiefes Bedürfnis, heute hier voll das Maximum rauszuholen. Das ist das Erste, was mir hilft. Und das Zweite ist, ich finde, wir sind uns das einander schuldig. Also wenn ich mit Menschen zusammenlebe, ich finde, die schlimmste Beleidigung, die wir uns eigentlich schenken können, ist zu erlauben, dass wir beide nur noch über Muster miteinander kommunizieren. Mhm. Weil dann bin ich mitverantwortlich dafür, dass du schläfst und ich schlafe. Und auch das ist was mich schon als Kind wahnsinnig gemacht hat, wenn ich das bei Erwachsenen gesehen habe. Diese Automatismen, ja. Und das Bedürfnis, also auch für meine Liebsten ein möglichst wacher Mensch zu sein.
Das ist auch ein schönes Bild, finde ich, in dieser Verantwortung füreinander zu sein und gegenseitig immer wieder wach zu machen, weil wir immer wieder einschlafen.
Absolut,
ne? Und
ja.
träumen in diesem. Ja. Das bringt mich zu deinem wundervollen neuen Buch, was du geschrieben hast, Co-Kreation. Was ich an diesem Buch so spannend finde oder generell an den Gedanken, die da drin sind, ist rauszugehen aus diesem gesellschaftlichen Denken, in dem wir in diesem System sind, das ist immer sehr Konkurrenz. Das ist ja, wir wachsen auf in Konkurrenz.
Absolut.
Und das ist ja wirklich so ein Paradigma in unserem Kopf, was es ja erstmal gilt zu sprengen eigentlich. Und als ich das auch gelesen habe, was ich so, oder das Gefühl, was bei mir dann hochkam, so ein bisschen wie mit der Zartheit, dass ja irgendwie so eine Angst davor da ist, wenn man da nicht mitspielt in der Konkurrenz.
Ja.
Ja, weil dann denkt man ja, okay, aber der andere macht ja noch die Konkurrenz.
Ja, dann holt sich der andere das letzte
genau.
Stück Kuchen.
Genau. Ja. Kannst du da einmal drauf eingehen, wie können wir die Angst vor der Konkurrenz loslassen, beziehungsweise was braucht es, um in dieses Bewusstsein von Co-Kreation einsteigen zu können?
Ich weiß gar nicht, ob wir die Angst loslassen können. Ich bin ja immer ein großer Fan davon, zu sagen, ich gehe durch die Angst, also ich gehe in das, was mir Angst macht, eigentlich rein und ich erforsche, was da in der Tiefe ist. Und für mich, das Problem ist eigentlich gar nicht Konkurrenz, sondern das Problem ist, wo kommt Konkurrenz her, weil ich mich von dir getrennt fühle. Mhm. Ja, weil ich zum Beispiel denke, okay, also wenn Laura das letzte Stück Kuchen auf den Teller kriegt, dann fehlt mir das letzte Stück Kuchen. Wenn ich mich aber nicht von dir getrennt fühle, dann kann ich A, mich daran freuen, dass du das Stück Kuchen kriegst und B, ich könnte aber auch mit dir kurz innehalten und könnte mit dir gemeinsam rausfinden, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, wie wir gemeinsam dieses letzte Stück Kuchen vermehren können, ja, so dass das ganze Gehassel nicht da ist und der ganze Stress nicht da ist, ja, und ich glaube, was helfen kann, um Konkurrenz zu entspannen, ist erstmal zu erkennen, in wie viele Bereiche Konkurrenz reingeht. Also als ich das Buch geschrieben habe, ist mir zum Beispiel bewusst geworden, also auch in meinen engsten Beziehungen ist immer noch Konkurrenz da. Also wenn zum Beispiel Andrea und ich, wenn wir argumentieren und wir wollen Recht haben, also Recht haben ist die ultimative Form von Konkurrenz, ja, wir schicken zwei Geister los und also entweder deine Idee gewinnt oder meine Idee gewinnt und am Schluss, selbst wenn du mich übertrumpfst oder ich dich, es kommt niemals der kühnste Entwurf dessen raus, was zwischen uns möglich ist. Ja, und also erstmal überhaupt zu sehen, wo ist Konkurrenz überall und dann zweitens zu sehen, wie unglaublich müde wir alle davon sind. Also ist ja bei dir bestimmt auch so. Also ich habe unglaublich viele, sehr, sehr viele Selbstständige in unserem Programm. Und die sind alle müde. Ja, weil heutzutage als Selbstständiger loszuziehen, dein eigenes Ding aufzubauen, deinen eigenen Instagram-Account und so weiter, es ist so unglaublich anstrengend. Und es ist aber immer noch so die Idee, okay, ich kann mich nicht einfach so mit dir verbünden, weil dann fehlt mir was, etc. Also, Punkt. Ja. Und also erstmal zu erkennen, was wir für einen Preis für Konkurrenz zahlen. Bin ganz ehrlich, ich fand Konkurrenz lange Zeit irgendwie cool, weil ich bin so ein Wettbewerbstyp, ja. Und dadurch, dass ich häufig halt der Schnellste war oder der Durchsetzungskräftigste, dachte ich mir, es ist cool, ja. Konkurrenz ist cool, bis ich gemerkt habe, ich bin genauso müde, ja. Selbst wenn ich als Erster durchs Ziel gehe, ja. Selbst wenn ich einen Bestseller mehr geschrieben hat als der oder die oder weißt du, all diese blöden Gedanken, die man dann hat. Ich bin müde. Ich bin einfach total müde davon. Aber ich habe lange Zeit gedacht, Konkurrenz macht uns fit. Ich glaube, wir wissen gar nicht, wie fit wir sein können und wie brillant wir sein könnten, wenn wir uns alle mal an einen Tisch setzen und sagen würden, lass uns doch zusammen was richtig Cooles bauen. Ja.
Was ist dann sozusagen die Synthese? Also was ist das, was dann kommen kann?
Ja. Na, die Synthese ist für mich erstmal die These und die Antithese zusammen auf den Tisch zu geben. Also mal angenommen, wir beide würden sagen, okay, wir wollen co-kreieren, zu sagen, okay, was ist das, was Laura will, was ist das, was Veit will? Und auch erstmal auszuhalten, wenn es vielleicht erstmal scheinbar verschieden ist. Ich glaube, da brechen die meisten Menschen schon ab. Oder kommen auf die Idee, okay, dann müssen wir das jetzt, muss einer den anderen übertrumpfen. Und dann besteht für mich die ultimative Kunst in Co-Kreation eigentlich darin, erstmal ein gemeinsames Anliegen zu finden. Also etwas, wovon dein Herz hundertprozentig sagt, yes, das will ich. Und mein Herz sagt, das will ich auch. Und dann, und das ist für mich das, was mich an Co-Kreation so begeistert, habe ich es wieder und wieder erlebt, dass Menschen, die erstmal scheinbar von ganz verschiedenen Punkten starten, plötzlich auf völlig neue Gedanken kommen. Also die Natur ist ja voll mit diesen Synthesen, weißt du, eine Eizelle und eine Samenzelle. Synthese, ja. Mann und Frau, extrem verschieden. Wenn sie sich gut miteinander, aufeinander einlassen, kommt immer was Neues raus dabei. Ja. Spiritualität und total bodenständig wissenschaftlich, ja. Statt sich gegenseitig zu bekämpfen, zu sagen, nee, komm, was ist unser gemeinsames Anliegen? Bam.
Ja, mega schön. Wie, also vor allen Dingen jetzt auch, was ich spannend finde, wenn man sich jetzt Unternehmen anguckt, Teams anguckt, du hast gerade schon angesprochen, viele, die auch gerade zuhören, ne, sind selbstständig, wollen ihr Business gerade aufbauen. Um es konkret zu machen, wie finde ich jemanden, mit dem ich in Co-Kreation gehen kann? Und also ne, wir packen es auf den Tisch, wir gucken, wofür wollen unsere Herzen gehen? Und dann aber ganz konkret, weil auch Co-Kreation bringt ja Konflikte mit sich.
Ja, absolut.
Wie geht man mit diesen Konflikten in der Co-Kreation um? Weil alle haben am Ende irgendwo ihr Ego und sind sie, ja, aber ich will es blau, ich will es gelb.
Absolut.
Also, ne, ist ganz simpel gesagt. Das ist ja ein bisschen wie so eine Spirale eigentlich nach oben.
Ja.
Wie bleibt man auf dieser Rutsche nach oben? Was braucht es dafür, um diese Co-Kreation aufrechtzuerhalten und nicht irgendwo aus der Kurve zu fliegen und dann doch wieder in die Konkurrenz zu gehen?
Gemeinsames Anliegen. Mhm. Und das gemeinsame Anliegen sollte optimalerweise größer sein als das Anliegen von den 2, 3, 4, 5 Menschen, die da zusammenkommen, sondern wirklich zu sagen, wir wollen etwas kreieren, was zum Wohle aller das Beste ist. Also wann immer sich Egos einschalten, dann deswegen, weil die gerade zusammensitzen, das gemeinsame Anliegen aus dem Geist und aus dem Herzen verloren haben.
Braucht es dann wie so eine Art, also weil das habe ich gedacht, als ich dein Buch gelesen habe, ich dachte so, eigentlich braucht es in jedem Unternehmen so ein einfach nur eine Stelle für den Co-Creation Ambassador, der eigentlich in alle Meetings immer wieder mit reingeht und sagt, gemeinsames Anliegen, also weißt du, der immer wieder aufweckt. So.
Absolut. Ja, okay. Ja. Also ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, ist, weil ich gemerkt habe, also Co-Creation ist ein Modewort. Viele Menschen haben eine Idee, haben eine Ahnung, haben Bock drauf und sehen aber nicht, dass es ein wirklich zum Teil echt mühseliger Prozess ist. Weil ich meine, in der Honeymoon-Phase, egal, ob es ein Verliebtsein in der Beziehung ist oder in einem Team, weißt du, so die erste Phase, geile Idee, ja, logisch, und jetzt geht's los, no problem. Ne? Aber wenn dann die Egos aus den Löchern kommen, ja.
Wie so Erdmännchen, hallo.
Genau, und sehr sneaky von der Seite etc. Genau, da habe ich ehrlich gesagt auch gedacht, es wäre super cool, wenn es einen gäbe, der eigentlich nichts anderes macht, als Leute kurz Prozess anhalten. Das fühlt sich gerade verkrampft an. Lass uns bitte daran erinnern, worum geht's.
So. Ja.
Also, warum gehen Beziehungen auf eine, ich meine, Beziehungen müssen auch manchmal auseinandergehen, Aber warum gehen sie manchmal auf so eine kämpferische, schmerzvolle Art und Weise auseinander? Weil es nicht mehr um ein gemeinsames Anliegen geht, sondern weil die Egos die Führung übernommen haben. Und Egos können per se nicht co-kreieren.
Das heißt, was braucht es in einem selbst für eine Verbindung, um in die Co-Kreation gehen zu können?
Genau, das war für mich so der Knoten beim Schreiben, weil ich wollte gerne ein Buch schreiben, was auch für Nicht-Spiris gut nehmbar ist. Und für mich persönlich ist Co-Kreation eigentlich am besten erklärbar, wenn ich den Begriff Seele mit ins Spiel nehme und einfach sage, hey, wir haben alle ein Ego und wir haben alle eine Seele. Im Grunde genommen brauchst du Seele gar nicht erklären, wie Co-Kreieren geht. So. Und diesen Switch zu finden. Mhm. Ja. Und dann habe ich wirklich lange überlegt, okay, aber wie kann ich jemanden, der sagt, Veit, ich glaube nicht an Seele, Körper, Geist, das alles, was ich habe, etc., das klar machen. Und es gibt dennoch, interessanterweise, also der Begriff Switch, der kommt von den Navy Seals. Es gibt also auch bei Menschen, die total atheistisch drauf sind, die Fähigkeit in einem Team, im extremen Moment, wenn die Navy Seals einen Einsatz haben, ja, wirklich umzuschalten von diesem Ich bin ich und es geht darum, dass ich Recht habe, hin zu wir sind ein Korpus und wir haben ein gemeinsames Anliegen. Mhm. Und das erlebst du in Sportmannschaften, das erlebst du in der Kunst und so weiter. Und diesen Switch zu trainieren, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie fühlt sich das an, wenn wir beide so ein bisschen rangeln? Und es fühlt sich immer an, als wenn da ist eine Anspannung in mir. Mhm. Also, wenn ich merke, ich versuche jetzt gerade was durchzudrücken und dann wieder zu lernen, zu switchen und in dieses Wir zu gehen.
Also es ist schon heftige Persönlichkeitsentwicklung.
Yes, weil, ich habe sehr viele Bücher gelesen und es gibt ja ganz viele verschiedene Ansätze und manche nennen es Co-Creation, manche nennen es New Work etc. So. Und es gibt ja einen Grund, warum so viele Unternehmen zum Beispiel daran scheitern, es umzusetzen, ja, weil es eben nicht damit getan ist, wir haben jetzt eine super neue Idee und Konzept und das führen wir jetzt mal ein. Genau das wird, glaube ich, unterschätzt, dass in dem Augenblick, wenn wir versuchen, miteinander zu co-kreieren, werden sich unsere alten Muster melden.
Ja, das ist nämlich genau das, ne? Das clasht halt so sehr auf alles, was wir gelernt haben. Ja. Das ist wirklich wie so sich so durchdrücken, wie die Raupe, die zum Schmetterling wird, durch diese Öse quasi, durch diese kleine Öffnung.
Kann ich eine Sache noch dazu sagen? Gerne. Also ich glaube, was auch oft, vielleicht ist es das größte Missverständnis von Co-Creation und wie auch immer man es nennt, zu denken, oh, wir sind jetzt ein Wir und das ist total cool und wir machen jetzt alles als Wir. Du brauchst ein relativ reifes, reflektiertes Ich. Also du musst wissen, wer du bist. Du musst auch deine Schattenseiten gut kennen. Du musst ein Gefühl dafür haben, wie fühlt sich das an, wenn du als Laura oder ich als Veit Recht haben will. Also das hat ja, das folgt ja einer gewissen Dynamik. Das hat einen ganz bestimmten Geschmack. Ja. Du musst bereit sein für ein gewisses Maß an Schattenarbeit. Ja. Weil Co-Creation erschafft auch Nähe, erschafft Reibung. Mhm. Ja. Und du wirst zwangsläufig anfangen, Sachen auf andere Menschen zu projizieren. Das heißt, ich verstehe mittlerweile, warum zum Beispiel auch in unserem Team manche Leute sagen, ich will das gar nicht. So, lass mich doch einfach in Ruhe meinen Job machen. Und ich respektiere das mittlerweile, weil es braucht wirklich Auseinandersetzung mit dir selbst.
Das ist ja, für mich ist es so spannend, weil ich frage mich immer, wie kriegt man das, also ne, dieses, okay, du respektierst es in deinem Team. Mhm. Aber trotz allem, du als Unternehmer wüsstest aber ja eigentlich, dass es besser wäre fürs ganze Team, wenn alle mitgehen.
Ja.
Und für mich ist es so spannend, dieses, wo geht man bewusst dann in Konflikte rein,
ja,
um diese Reibung zu erzeugen, um jemanden vielleicht auch herauszufordern, dann in die nächste Stufe reinzugehen.
Ja. Ich versuche es mittlerweile, und das ist wirklich relativ neu, wirklich in dem Modus der Einladung zu halten, weil ich einfach gemerkt habe, ich kann keinen anderen Menschen dazu überreden, sich mit sich selbst zu beschäftigen.
Absolut. So.
Und das heißt dann manchmal auch, also wenn wir jetzt über Teams sprechen, heißt das auch manchmal, okay, also in bestimmten Bereichen unserer Arbeit kannst du da nicht arbeiten, weil ich davon ausgehe, dass du zu wenig verstehst, was wir da eigentlich machen. Also du kannst es auch nicht an die Leute weitergeben. Lass uns gucken, wo du dann gut arbeiten kannst. Ja, also das heißt, ich bin im Augenblick gerade sehr dabei, für meine Verhältnisse wirklich sehr geduldig und möglichst verführerisch die Vorteile von Co-Kreation zu kommunizieren und einfach zu gucken, also wer dockt an, wer hat Bock mitzugehen und bei wem leuchten die Augen auf und wer sagt, nee, will ich nicht. So.
Was du ja gerade auch gesagt hast, ist, dass diese, also im Co-Kreationsprozess, es wird Reibung geben. Mhm. Du wirst an deine Grenzen kommen, weil das Ego da irgendwie doch noch mitreden will, so ungefähr. Was kann man in diesen Momenten tun? Also, weil das ist ja so ein bisschen, wo normalerweise dann vielleicht der Gedanke kommt, ah, es ist, glaube ich, doch nicht das Richtige, es funktioniert nicht, weil es anstrengend ist und weil es sich ungewohnt anfühlt. Aber das ist ja genau der Moment, where the magic happens. Das ist ja eigentlich genau der Moment, wo es gilt, drin zu bleiben, es auszuhalten, reinzugehen, zu fühlen, zu integrieren. Yeah. Kannst du uns einmal konkret mit da reinnehmen in so einen Moment? Also angenommen, eine Gruppe ist in dieser Co-Kreation.
Yeah.
Es kommt ein Konflikt hoch. Die Egos sitzen wieder alle am Tisch. Yeah. Es gibt Reibung.
Yeah.
Heftige Schattenprojektion. Kino. Yeah. Yeah. 3D. Yeah. Was kann man in diesem Moment tun, um wieder, oder was heißt um wieder, aber um zu wissen, es ist Teil der Co-Kreation. Yeah. Und wie kann es genutzt werden, um in den gemeinsamen Sinn wieder da drin zu finden? Ja.
Ich kann ein ganz konkretes Beispiel bringen. Wir haben einmal in der Woche ein sogenanntes Meta-Meeting, also wo alle zusammenkommen. Und ich also kurz die neuesten Ideen vorstelle, wir darüber sprechen, okay, was ist der Plan etc. Und in einem der letzten Meta-Meetings habe ich so voller Begeisterung, und dann bin ich, glaube ich, so wie du, ich bin mal so gefühlt 10 Kilometer voraus und ich sehe es dann immer. Weißt du, ich sehe die Vision und in meinem Kopf ist alles.
Ist schon da.
Ist schon da, ist alles fertig, ist total logisch.
Ist so, geil.
Ist geil, genau. Und dann habe ich da gesessen und ich habe von einem Projekt, was wir nächstes Jahr neu starten, was wirklich richtig geil wird, so. Und ich habe begeistert erzählt, so. Und dann habe ich in die Runde geguckt und die meisten so ganz leuchtende Augen, so. Und, okay, cool. So. Und dann gucke ich rechts neben mir. Und dann sitzt jemand, den ich wirklich total schätze, ein ganz, ganz wichtiger Mitarbeiter, so, und ich sehe in seinen Augen, so, du bist woanders als ich gerade, so. Aber es ist eher ein ängstlicher Blick, so, eher ein abwehrender Blick, so. Und dann kam von ihm, ja, Veit, es ist ja so nach dem Motto, es ist eine nette Vision, aber bedeutet das, dass wir ab jetzt jeden Samstag im Videohaus arbeiten müssen, so. Und für mich war das der totale Abturner in dem Moment. Ne? So, genau. Ich so, ey, lass uns doch erstmal abheben. So. Mhm. So. Und das sind diese Momente, weißt du, wo auch ich dann denke, oh, fuck it, du unterbrichst den Co-Kreationsprozess. Ja? Aber Fakt ist, also für mich einer der wichtigsten Punkte an Co-Kreation ist, wir lernen, unsere Verschiedenartigkeit zu achten und zu feiern. Ja? Mhm. Also ich habe nichts dazu gesagt, aber wenn mein innerer Dialog war, wenn ich ganz ehrlich bin, oh, du Spießer, ey, so, du kriegst es einfach nicht, wie toll das ist und so weiter. Bin dann aber, wir hatten eine Pause, dann bin ich in meiner Pause, habe ich Schattenname gesagt, okay, das ist ein Anteil von dir, Veit, den willst du nicht. So, was kannst du daraus lernen? Was ist die Verschiedenartigkeit an diesem Menschen, die wertvoll für dich ist? So, welches Bedürfnis kommt dadurch, was du vielleicht in diesem Augenblick ignorierst? Und ich kürze jetzt mal ab, also im Endeffekt saß ich plötzlich da und habe mir gedacht, will ich jeden Samstag im Videohaus sein? Nee. So. Ich will das auch nicht. So. Danke, dass du mich dran erinnert hast. So. Und in dem Augenblick habe ich ihn plötzlich wieder wertschätzen können. Und in dem Augenblick war das gemeinsame Anliegen nicht mehr, okay, wir setzen jetzt die Vision so durch, wie sie bei Veit angekommen ist, sondern wir werden diese Vision umsetzen auf eine Art und Weise, dass wir am Samstag nicht im Videohaus sein müssen. Mhm. Ja. So, in Kurzform. Und es hat wirklich, für mich hat es ganz viel mit Schattenarbeit zu tun. Und auch mit, wir haben ja vorhin über friedvolle Kommunikation gesprochen, also mit dich weniger damit aufhalten, wie sagt jemand was, sondern was ist das Bedürfnis dahinter?
Das braucht aber ja ein ziemlich hohes Maß an Selbstbewusstsein, also an Wahrnehmung, an der Fähigkeit, sich rauszunehmen, wie du es dann in der Pause gemacht hast, bei sich selber reinzugehen. Was hat es mit mir zu tun? Was sind das Anteile von mir, ne? Wie du gesagt hast, die ich bei mir nicht haben will, die der rechts neben mir aber wundervoll repräsentiert und mich deswegen sauer machen.
Ja.
Für jemanden, der vielleicht gerade erst damit anfängt, auch mit Persönlichkeitsentwicklung, mit seinem eigenen spirituellen Weg, was würdest du sagen, ist vielleicht die wichtigste Frage, die man sich in so einem Moment stellen kann, wenn einen etwas im Außen so triggert?
Was hat es mit mir zu tun? Ja, ich meine, wir sind ja gnadenlose Schattenprojektoren. Und das Erste, was die meisten von uns denken, ist, also der andere ist gerade schuld, der andere hat das in mir ausgelöst. Nee, der andere hat etwas in mir getriggert. Also was hat es mit mir zu tun? Also wo, so, und es ist mühselig. Ja, das ist echt mühselig. Und wir sehen es jetzt gerade, also um einen großen Bogen zu spannen, im Konflikt wie im Nahost. Also wenn wir erstmal zutiefst in unserem Schmerz getriggert werden, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen nicht mehr diese Frage stellen. Aber letzten Endes ist der einzige Weg, was hat es mit mir zu tun? Und immer, immer wieder, was ist das gemeinsame Anliegen? Ja? Es ist gerade nervig, es tut gerade weh, wir sind gerade stuck. Aber was ist das gemeinsame Anliegen? Wir wollen eine Liebesbeziehung. Ja? Wir wollen miteinander wachen. Wir wollen eine geile Company, in der wir coole Projekte rausbringen, aber in der auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen glücklich sind. Also immer wieder die Konzentration auf das gemeinsame Anliegen.
Mega kraftvoll. Ja, vielleicht könnt ihr immer ein paar Leute ausbilden in also Co-Creation Ambassador.
In meiner Vision, ja. Aber also jetzt gerade, das habe ich auch zu unseren Leuten gesagt, okay, also wir müssen es erstmal selbst leben. Wir müssen erstmal das hinkriegen. So, die Ansätze sind da, aber ich, also das ist gerade etwas, was mich total umtreibt und auch begeistert. Die Vorstellung, okay, ich möchte es gerne erstmal mit meinen Leuten wirklich selbst auf einer Ebene leben, wo ich sage, jetzt hat es sich etabliert. Ja.
Was würdest du sagen, als du, es ist jetzt 4 Monate her, nee, ist schon länger her, ne? Als du deine Auszeit angekündigt hast, wann war das? Vor einem halben Jahr?
Ja, ungefähr.
Vor einem Jahr ungefähr. Ja. Du hast es vorhin schon gesagt, dass ja viele dann immer fragen, Veit, ne? Du weißt so viel, du stehst auf der Bühne und jetzt brauchst du selber eine Auszeit. So ungefähr. Wie kann das sein?
Ja.
Und für mich eins der Dinge, die ich gelernt habe in den letzten Jahren oder auch in der Arbeit, ist, gefühlt machst du ja deinen Job.
Mhm.
Weil du selber so viele Sachen erlebt hast, unter anderem, die viel in dir bewegt haben, wodurch du dich berufen gefühlt hast, das Wissen zu teilen.
Ja.
Und ich würde einfach mit dir gerne einmal darüber sprechen, weil du auch ausbildest und auch viele, ne, die auch Coaches sind, auf dem Markt da draußen sind, glaube ich, immer diese Frage haben, darf ich diese Arbeit machen und selber noch Shit in meinem eigenen Leben haben?
Mhm.
Können wir darüber einmal reden?
Ja, richtig, richtig gern. Also, weil ich finde, es ist unglaublich befreiend zu realisieren, dass du nicht erleuchtet sein musst, du musst nicht vollkommen sein, um ein richtig guter Wegbegleiter zu sein. Ja. Was du brauchst, ist Integrität.
Ja.
Ja. Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, damals haben wir noch in Berlin gelebt. Andrea und ich wollten heiraten, wir hatten den Termin festgelegt und wir waren damals hier schon bekannt als die Experten für Beziehungen. Und ich hatte mir super cool ausgedacht, also wir heiraten und 14 Tage danach machen wir ein Seminar und dann kommen wir rein, frisch verheiratet und dann erkläre ich den Leuten, wie es geht. So. Und Fakt ist, ich habe die, es ist eine long story, ich mach's kurz, also ich habe die Hochzeit abgefuckt, also weil, ist egal warum jetzt gerade, aber Fakt ist, wir haben die Hochzeit abgesagt. So. Das heißt, ich bin, basically bin ich gescheitert in dieses Beziehungsseminar gekommen. So. Und das war für mich ein ganz wichtiger Turning Point. Das ist jetzt 25 Jahre her, weil das war der Moment, wo ich gespürt habe, okay, ich habe jetzt die Wahl, ich erzähle den Leuten irgendeinen Scheiß und tue so, als wenn das nicht stattgefunden hätte, oder aber ich lege die Karten total auf den Tisch und dann habe ich mich vor sie hingesetzt und gesagt, Leute, so sieht's aus, ich habe gerade unsere Hochzeit abgefuckt, ich kann total verstehen, wenn ihr jetzt aufsteht und geht, kriegt euer Geld zurück. Wenn ihr hier bleibt, kann ich euch versprechen, wir werden total ehrlich untersuchen, was hat dazu geführt, dass ich die Hochzeit abgefuckt habe. Und ich bin mir sicher, wir können alle etwas davon lernen. Und es war eines der tiefsten Beziehungsseminare damals, was ich hier gegeben habe. Und das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, nee, ich muss nicht versuchen, besser zu sein, als ich bin. Integrität ist die Power.
Ja.
Ja. Zahnarzt kann ja auch selbst KS haben und kann trotzdem
guter Zahnarzt sein. Ja, und ich glaube, also ich finde, das ist auch was so Befreiendes, wo ich auch immer wieder reingehe und ich versuche es auch ja bei mir im Podcast immer wieder zu sagen, ich sage die Dinge nicht, weil alles funktioniert, sondern ich sage die Dinge, weil vieles nicht funktioniert und ich versuche Wege zu finden, wie es funktioniert. Ja. Und ich glaube auch für alle, die gerade zuhören und die in einem ähnlichen Feld arbeiten oder wo auch immer drin arbeiten, aber da auch diese Milde, sich selbst gegenüber zu haben, du kannst diesen Job machen und gleichzeitig selber heilen. Also ne, es ist, ja.
Ich behaupte sogar, die wahrscheinlich 95% aller Leute, die in so einer Art von Job landen, haben etwas zu heilen.
Ja.
Groß im Wundern steht, so, wenn du danach ruhst, ein Lehrer Gottes zu sein, so ungefähr in der Art, dann schickt dir das Leben Schüler und Schülerinnen, die deine Lehrer sein werden. So. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich schreibe die Bücher auch für mich. Ich stehe auf der Bühne für mich. Ja,
total. Also kann ich zu 100% unterschreiben. Ja. Es ist nur so oft, ne? Gerade dann, wenn jemand wie du, wo alle so hochgucken und dann so, oh mein Gott, er hat auch, er struggelt auch. Absolut. Aber wie befreiend, oder? Eigentlich wie geil.
Ja. Ja, auch, guck mal, also das ist ja auch ein ganz wichtiges Element meines Teachings, dass ich sage, Leute, wir sind alles, ja. Es gibt auch einen Teil in mir, der ist, will nicht sagen erleuchtet, aber der checkt ein paar Sachen so. Und dann gibt's ein Tier in mir, weißt du, und es gibt einen konditionierten Teil in mir und es gibt einen Teil in mir, der halt immer mal wieder gegen die Wand rennt, so. Und wenn du mich zum Beispiel fragen würdest, okay, Veit, jetzt nach der Auszeit, würdest du irgendetwas an dem, was du davor gemacht hast, was ja letzten Endes dazu geführt hat, dass du in die Auszeit gehen müsstest, anders machen, würde ich sagen, nein. Also paradoxerweise kann ich sagen, ich bin für diese Krise unglaublich dankbar. Ja? Ich glaube auch nicht, dass wir die mit einem hyperkorrekten Leben vermeiden können. Weißt du, ich kenne auch Leute, die achten wirklich auf alles. Weißt du, die machen alles, Work-Life-Balance und so weiter. Und dann kriegen sie Krebs oder sie werden von irgendjemandem total verraten. Also ich glaube, wir brauchen diese Krisen auch, um immer wieder testen zu können, wie tief haben wir verstanden, was wir da selbst in die Welt posaunen.
Aber was würdest du sagen, jetzt wo du wieder da bist, abgesehen von dieser Zartheit, die du mitgebracht hast, gibt es noch was anderes ganz konkret, was du jetzt anders machst?
Ja. Ich muss lachen, weil ich habe in der letzten Woche, bevor ich wieder zurückgekommen bin, habe ich mich hingesetzt und ich bin den gesamten Prozess durchgekommen und gesagt, okay, was sind die wichtigsten Erkenntnisse? Und das sind 164, die ich jetzt so wirklich durchgehe. Also ich habe die auch nach Prio
geordnet. Ich freue mich schon auf das Buch. Heißt dann einfach 164.
So ungefähr, ja. Also was ist gerade anders? Also was gerade sehr anders ist, ist, ich habe Meditation für mich nochmal ganz neu entdeckt. Also ich habe davor auch meditiert, aber jetzt ist sie gerade, ich meditiere länger, ich meditiere öfter am Tag, ich meditiere auf verschiedene Art und Weise. Also ich habe gerade ein ganz, ganz großes Bedürfnis, immer wieder die äußere Welt auszublenden, bei mir zu bleiben. Ich vertraue gerade meinem Instinkt wesentlich mehr als davor. Also, oder anders ausgedrückt, davor war aufgrund der Geschäftigkeit, war an manchen Stellen nicht mehr so klar spürbar. Und jetzt ist gerade so sehr klar, das machst du und das fliegt raus. Das machst du und das fliegt raus.
Woran spürst du das? Also woran merkst du, es ist dein würdest du sagen, Instinkt und Intuition ist das Gleiche oder sind es unterschiedliche Dinge für dich?
Es ist eher Intuition. Mhm. Also Instinkt ist für mich eher dieses, ich sag's mal, so ein körperlicher Instinkt zu haben für den Moment. Jetzt gerade Intuition hat für mich viel damit zu tun, wenn ich sage, ich sehe in die Zukunft, da meine ich nicht unbedingt visuell, das ist eher ein energetisches Sehen. Und ich vertraue darauf mittlerweile, also wenn etwas sein soll, dann sehe ich das. Also ich kann mich da fühlen. Ich glaube, das erste Mal habe ich das ganz krass gespürt. Ich bin nach Berlin gekommen, Medizin zu studieren.
Ach krass, das wusste ich gar nicht.
Ja, und ich habe ein Jahr studiert und das hat mir richtig Spaß gemacht, weil ich fand die ganzen Themen ganz spannend. Aber ich habe plötzlich gemeint, ich kann mich nicht als Arzt sehen. So. Ja. Und also das ist für mich Intuition. Also wenn ich es sehe, dann vertraue ich, dass sich der Weg dann irgendwie ergibt.
Das ist ganz schön. Ich habe gerade irgendwie so voll das innere Bild. Das ist so ein bisschen wie so ein Resonanzkörper in der Zukunft eigentlich, absolut, der wie so die Energie wieder so zurückwirft. Und es ist wie so, dass man so merkt, so, ah, da kommt was aus der Zukunft wieder zurück. Und wenn es nicht sein soll, ist einfach nichts.
Ja, stimmt.
Das kann ich
also ich bin ja ein großer Fan von der Idee, dass Zeit nicht linear verläuft und dass alles, was passieren soll, eh schon passiert ist. Also kann ich mich ja auch einfach andocken.
Ja, absolut. Ja. Da würde ich gerne ganz kurz mit dir reingehen, weil ich finde, das ist so spannend, also das Thema Zeit. Mhm. Und ich bin zu 1.000.000% bei dir, dass es eine Illusion ist, weil Zeit existiert ja nur wegen unseren Sinnen, weil wir glauben, dass das irgendwie Realität ist, dieses 3D-Ding hier, was wir irgendwie anfassen können. Wenn Zeit eine Illusion ist, also nur mal angenommen, Zeit ist eine Illusion, und alles existiert eh jetzt schon in diesem Moment. Inwiefern gehe ich dann schöpferisch bewusst da rein oder lasse es einfach auf mich zukommen? Also weißt du, was ich meine? Mhm. Wo ist das bewusste Erschaffen des eigenen Schicksals und wo ist das, es soll eh schon signed and sealed, so ungefähr. Weißt du, was ich meine?
Also die Frage aller Fragen.
Deswegen, wenn du schon mal hier bist.
Ich liebe Filme so wie Interstellar oder Arrival, weißt du, weil da habe ich das Gefühl, okay, ich gehe da rein und es ist nicht wirklich logisch zu verstehen. Also zum Beispiel unser logischer, polar operierender Verstand versucht ja immer sozusagen, entweder ich habe die Wahl oder ich habe sie nicht, so ein bisschen gegeneinander auszuspielen. Und ich glaube, der Grund dafür, dass es nicht funktioniert, ist, weil auf einer höheren Dimension Wahl und Nichtwahl sich nicht ausschließen, sondern zusammengehören. So. Ja. Und deswegen habe ich irgendwann für mich gemerkt, also ich setze mich nicht mehr unter den Krampf, mich für das eine oder das andere zu entscheiden, sondern ich glaube, ich habe die Wahl und ich habe sie nicht. So. Und es ist nicht wirklich rational erklärbar für mich. Aber es gibt Momente, wo ich ein ganz, ganz klares Gefühl habe, jetzt ist es total wichtig, dass ich jetzt in diesem Punkt einen Impuls setze, weil ich gerade an einer Weggabelung stehe. Also zum Beispiel mit Andrea und mir kann ich sagen, wir haben ja von Anfang an eine sehr, ich sag jetzt mal, dynamische Beziehung gehabt und da gab es Momente, wo wir wirklich in Zweifel gestellt haben, schaffen wir das miteinander? Und da gab es Momente, wo ich einfach wusste, okay, das ist jetzt ein Moment, wo ich wie so vor einem Wurmloch stehe und ich kann mich für diese Variante oder ich kann mich für diese Variante entscheiden und ich habe dafür keine Beweise, aber so fühle ich das. Ja. Und im Laufe der Zeit habe ich immer mehr ein Gefühl dafür gekriegt, wie sich das anfühlt, wenn ich etwas krampfhaft versuche, von hier aus in die Zukunft hinein zu kreieren. Und manchmal habe ich das sogar vielleicht durchgeboxt, aber das war immer anstrengend. Es hat mich nie wirklich erfüllt. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn ich versuche zu erahnen, was da so kommt. Und ich muss dem aber noch so wie von hier die Erlaubnis geben. Ich muss sagen, okay, yes, das will ich. Und dann ist die Brücke hergestellt. Und dann empfange ich Bilder, dann kommen die Ideen dazu, etc. Ich habe zum Beispiel nie das Gefühl gehabt, dass ich mir meine Bücher aussuche. Hm. Weiß nicht, wie es dir geht.
Genau, das so. Kommt rein und man ist so, okay, exakt. Next one.
Ja, ja.
Absolut. Ja. Ja. Also vor allen Dingen jetzt ein Buch, wo ich gerade dran schreibe, es ist in einer Breathwork-Session, wo ich so completely cracked open war. Es ist so bang in mich rein. Ja. Und ich war so, okay.
Ja, so. Und im Moment davor hast du vielleicht sogar noch gedacht, ich schreibe jetzt.
Mir wieder ein Buch.
Ich schreibe mir wieder ein Buch. Ja. Es ist einfach da und so, I don't know. So, ich bin ja zum Beispiel, ich bin extrem, extrem skeptisch gegenüber Leuten, die behaupten, sie können channeln und oder Wahrsage etc. Ich glaube, dass das meiste davon Tricks auch drei ist. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich 2-3 Mal in meinem Leben Menschen begegnet bin, die haben mir etwas gesagt, was ich zum damaligen Zeitpunkt nicht mal verstanden habe, was aber einfach so in Erfüllung gegangen ist. So, und spätestens da an der Stelle kriege ich dann Knoten im Kopf, weil ich denke, okay, also wie viel Wahl habe ich wirklich?
Wenn du dem 5-jährigen Veit Spiritualität erklären könntest, was würdest du ihm sagen? Was ist Spiritualität?
Ich würde ihm gar nichts erklären. So, weil ich finde es immer ganz schrecklich, wenn, also ich sehe das manchmal, weißt du, wenn so Eltern zu uns ins Seminar etc. ihre Kids mitbringen. Und ich meine, das ist schon ganz, ganz gut. Aber wenn ich sehe, sie versuchen so ihre spirituelle Idee dem Kind aufzuspatzen. Ich glaube, was ich viel eher machen würde, ich würde mir Zeit nehmen, mit dem 5-jährigen Veit zum Beispiel in den Wald gehen oder auf ein Familienfest und würde ihn einfach fragen, erzähl mir doch mal, was du siehst. Weißt du, also wie nimmst du das wahr? Wenn überhaupt, würde ich ihm gern sagen, also du bist behütet. Du bist behütet. Es gibt Kräfte, die deinen Weg leiten. Und ja, du machst jetzt gerade so irgendwas und du verstehst Sachen nicht. Aber du kannst dir 100%ig sicher sein, dass es Kräfte gibt, die es gut mit dir meinen und die da sind für dich.
Ja, das ist schön. Das habe ich mit Carlo auch gemacht.
Ja.
Das ist immer, wenn er sich Sorgen gemacht hat, habe ich ihn immer gefragt, welches Energiewesen ist bei dir? Und dann hat er sich immer so seinen Powerdrachen dazu geholt und so. Und es hat ihm so viel Kraft gegeben.
Absolut.
Ja.
Ja,
ja, mega schön. Was kommt von dir noch in den nächsten Jahren? Was siehst du, was du schon verraten möchtest? Oder gibt es Dinge, die du anders machen wirst, auch businessseitig, wo es Shifts gibt, wo du sagst, so in den nächsten 2-3 Jahren?
Ich bin gerade sehr im Lauschen.
Mhm.
Also ich glaube, zum ersten Mal wirklich zutiefst besorgt.
Mhm.
Ich glaube, wir sind viel, viel mehr als das, was auf diesem Planeten passiert. Also da kommt meine Ruhe her, da kommt mein Frieden her. Aber wenn ich so in das reinfühle, was auf diesem Planeten noch bevorsteht, an Herausforderungen etc., Thema KI wäre ein ganz anderes Thema nochmal, Thema Umwelt. Ich habe großen, großen, großen Respekt davor, was für unser Bewusstsein auf diesem Planeten noch an Herausforderungen auf uns wartet. Und habe gerade deswegen das Bedürfnis, meine Arbeit sehr zu konzentrieren und die Menschen anzusprechen, die in die Tiefe gehen wollen. Weil ich glaube, so dieses an der Oberfläche langschlittern und noch den Impuls und noch den Impuls, noch den Impuls, das schafft nicht diese tiefen Wurzeln in uns, die es brauchen wird, um diesen Sturm wirklich gut zu meistern. Also es wird viel um Tiefe gehen. Darauf freue ich mich sehr, ein neues Projekt rausbringen, das heißt ich, was für mich im Grunde genommen eine Form von Rückkehr zu einem sehr, sehr gesunden Egoismus ist. Weil ich glaube, interessanterweise, paradoxerweise, dass gerade auch viele Menschen in unserer psychospirituellen Szene nicht gut genug auf sich aufpassen.
Mhm.
So. Und nicht Egoismus im Sinne von, ich hypertrophiere jetzt noch mehr, sondern Egoismus im Sinne von, hey, Leute, da kommt ein Sturm, es macht total Sinn, dass du dafür sorgst, dass du gut für dich sorgst, dass du weißt, wer du bist, dass du sehr zentriert in dir bist. So, darauf freue ich mich sehr, weil das, da glaube ich,
so
kann,
wichtig.
Da
so
kann ich
wichtig.
Gut dienen. Ja. Also einfach Wurzeln in uns, weißt du?
Ich habe noch eine Frage, bevor wir zur letzten Frage kommen. Mhm. Was ich wahrnehme gerade, vor allen Dingen auch auf Social Media, aber generell, es ist ja wahnsinnig viel Wut da. Und auch so ein ganz krasses Recht haben wollen. Mhm. Also ne, so dieses, auch sowas so, eine wahnsinnige Bewertung, eine krasse Wut, ein krasses Recht haben wollen. Was ist dein Impuls für alle, die gerade auch zuhören? Mhm. Zum einen, wie damit umgehen, und zum anderen auch, wie das transformieren.
Ja, also was das Thema Wut betrifft, bin ich wirklich Spezialist, weil also das ist jahrzehntelang meine Schutzreaktion gewesen, wenn mir was nicht gefallen hat, in die Wut zu gehen.
Okay.
Und was ich gelernt habe über Wut, Wut ist in den meisten Fällen nicht die Primäremotion, die wir empfinden, sondern Wut ist, ich lasse kurz den Druck raus und ich schütze das, was im Augenblick noch unerträglich für mich ist. So. Und Tipp für alle, die das jetzt gerade hören, also ich glaube, was sich meist hinter unserer Empörung / Wut versteckt, ist Ohnmacht. Ja. Und dass viele, viele Dinge, die in dieser Welt passieren, Ohnmacht in uns auslösen, ist, glaube ich, voll verständlich. Und für mich ist die Königsdisziplin, meine Ohnmacht zu ertragen, ohne in Hilflosigkeit abzudriften, sondern wirklich auf eine sehr bewusste, also Kriegerart in diese Ohnmacht einzutauchen. Was ober ätzend ist.
Ja.
Und gleichzeitig die gute Nachricht ist, also für mich ist, also Ohnmacht ist der Boden von jedem Ego. Also jedes Ego weiß, egal wie cool wir gerade drauf sind oder was wir gerade alles gemeistert haben, ich bin im Bluff. Ja. Ich bin im Bluff und ich bin klein und ich habe nicht wirklich die Kontrolle und da gibt's was viel, viel Größeres. Und Ohnmacht ist so für mich so die letzte Schicht, bevor das Ego surrendert. Und das ist die gute Nachricht. Also so die Kehrseite von Ohnmacht ist für mich Stille. Und also wenn ich zum Beispiel die Bilder sehe in Nahost, erste Reaktion ist Empörung. Die Versuchung, irgendjemanden verantwortlich zu machen, möglichst eine Partei für schuldiger zu halten als die andere. Und wenn ich mich dann an das erinnere, was ich gerade sage, ist mein Schmerz fühlen, in meine Ohnmacht gehen. Und wenn ich dann irgendwann damit still bin, ist meist in mir auch eine Intuition da, was ich beitragen kann. Und ich glaube, wir können immer was beitragen.
Ja.
Und definitiv ist Empörung nichts, was irgendwas verändert, was einfach nur noch mehr überreizt, aber irgendwas können wir beitragen. Und wenn es ist, zum Beispiel in so einer Situation wie jetzt gerade, zu sagen, ich höre mir zu, ich gucke mal, gibt es in meiner Umgebung jüdische Menschen, gibt es in meiner Umgebung Menschen mit arabischer Abstammung und ich höre ihnen einfach nur zu, anstatt irgendwie eine Partei zu ergreifen und gucke, ob ich für sie da sein kann.
Ja. Ja, ich glaube, es ist auch so wichtig, das zu verstehen, worum geht es eigentlich in den Menschen, ne? Diese Wut, die dann losbrettert und diese Empörung, dahinter den Schmerz zu sehen, dahinter die Ohnmacht zu sehen.
Ja.
Und anstatt dann selber da noch reingehen zu wollen, in Mitgefühl damit sein zu können und bei sich selber, wie du sagst, ne, zu gucken, okay, und wie kann ich sozusagen aus einem anderen Bewusstsein was beitragen. Ja.
Also mir hat's wirklich sehr geholfen, weil ich war immer wirklich lange, lange Zeit im Hadern. Also jetzt gerade auch, ich finde ja, wir haben den Stresstest Corona nicht besonders gut bestanden als Spezies. Mir hat es sehr geholfen, um für mich zu verstehen, ich glaube, dass wir eine traumatisierte Spezies sind, weil wir kommen auf diese Welt, wir haben komplett, die meisten von uns komplett vergessen, wo wir eigentlich wirklich herkommen. Wir wachsen meist nicht in einem wirklich achtsamen spirituellen Kontext auf, also wo unsere Seelen überhaupt erstmal Zeit haben, weißt du, so diesen Inkarnationsschock zu verdauen. Und deswegen glaube ich, dass die meisten von uns also wirklich schon mit dem Trauma starten. Und also mir hilft das, das löst das Problem nicht, aber ich merke, ich nehme es nicht mehr so persönlich, weil ich einfach sehe, okay, basically wir haben Angst, weil wir zu wenig darüber wissen, wer wir wirklich sind.
Das ist schön. So true. Ich habe auch jedes Mal, wenn ich Familienaufstellungen mache, denke ich mir jedes Mal danach, man darf wirklich nie wieder auf irgendjemanden sauer sein. Die Komplexität allein aus einem Familiensystem absolut, sich anschaut, denke ich mir immer so, ey, so, ja. I see you, all ja. good. Ja. So, Mann, ja. Wie viel Shit jeder mit sich rumträgt.
Ja. Ja. Also ich denke mal, ich glaube an die Gaia-These, ich glaube, dass Gaia auch für sich ein Wesen hat und ich denke, ey, was muss diese Mutter an Schmerz von uns aushalten, also den wir noch nicht mal bewusst wahrnehmen, der so sich über Generation, über Generation, über Generation hinzieht, ja. Ja.
Stell dir vor, irgendwann ist der letzte Tag deines wunderschönen Lebens.
Ja.
Ja, du bist noch ganz alt, sitzt mit Andrea auf der Bank. Ja. Und Andrea würde zu dir sagen, Veit, heute ist der letzte Tag deines Lebens.
Ja.
All deine Bücher sind weg. Sorry.
Ja.
Kurse weg, sorry, Podcast weg, gone, alles gelöscht, ups, ja. Ein Streich vom Universum. Aber du würdest von Andrea ein weißes Blatt Papier bekommen und einen Stift. Und du könntest jetzt auf dieses weiße Blatt Papier drei Dinge schreiben, drei Weisheiten, von denen du dir wünschen würdest, wenn nichts von all dem, was du jemals gesagt oder getan hast, in Erinnerung bleibt, nur dieses weiße Blatt Papier, was würdest du aufschreiben?
Du stirbst, beginne zu leben. Oh. Milde ist deine Superpower. Und sei dankbar für alles. Also für das Schöne, aber auch für das, was richtig doll tut.
Veit, so schön, dass du wieder da bist. Wir haben dich vermisst. Wir freuen uns aber auch umso mehr, dass du noch gesünder, noch erfüllter, noch zarter wieder da bist. Danke für dein super tolles Buch Co-Kreation, wo wir, glaube ich, alle ganz viel durchlernen können. Und wirklich, ich glaube, it's time. It's time.
Ja, yeah, glaube ich auch.
Auch für alles, was wir vorhaben auf dieser Welt. Auch gerade für all die Themen, die du gerade angesprochen hast, sei es Klimaerwärmung und all das andere. Wir werden es nur durch Co-Kreation lösen.
Das ist die einzige Chance, bin ich überzeugt davon.
Ja. Deswegen Link ist in den Shownotes für alle, die es lesen wollen. Auch alles andere zu dir. Vielen, vielen Dank, Veit. Wirklich danke für dein Sein, danke für dein Pionierwesen, für den Visionär, der in dir lebt, für den dreijährigen Veit, der in dir ist, der jetzt wieder da sein darf. Und für alles, was einfach noch von dir kommt. Danke von Herzen.
Ja, das gebe ich gern zurück. Erstmal danke für deine Einladung. Ich habe mich wirklich sehr gefreut.
Schön, danke.
Tut richtig gut, dir wirklich live gegenüber zu sitzen.
Und schön, ne?
Auch wenn wir uns so selten sehen, also einfach zu wissen, okay, irgendwo sind wir in dieselbe Richtung unterwegs und arbeiten an denselben Dingen. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal macht die Arbeit schon auch ein Stück einsam.
Ja.
Deswegen freue ich mich gerade über dir. Danke.
Willkommen zurück aus diesem Gespräch. Ich hoffe, du bist gerade ganz beseelt, kannst für dich dieses Gefühl der Zartheit aufnehmen und für dich auch gucken, wo kannst du vielleicht in deinem Leben mehr in die Co-Kreation gehen. Ja, weg von diesem Konkurrenzdenken hin zu, mit wem will ich eigentlich was wie gemeinsam kreieren. Und ich lade dich ganz, ganz herzlich ein, am 2.5. jetzt gucke ich hier auch nochmal, 13 Uhr, also am 2.5. um 13 Uhr mit mir deine Mittagspause zu verbringen, wo wir über Vergebung sprechen werden, Selbstvergebung sprechen werden, anderen vergeben sprechen werden, eine Meditation zusammen machen werden Und wenn du den Link dazu haben möchtest, schickst du mir einfach Let Go auf Instagram. Ich schicke dir den Link oder du guckst dir einfach in den Shownotes und ja, lädst es dir runter, beziehungsweise nicht lädst es dir runter, sondern klickst auf den Link, meldest dich an und bist am 2.5. mit dabei, bekommst natürlich auch die Aufzeichnung und danach öffnen die Tore zu meinem Vergebungskurs Heal and Forgive. Und wenn du da gerne dabei sein möchtest, ist das gemeinsame Live eine schöne, wie soll ich sagen, ein schöner gemeinsamer Start dafür. Genau, alle Infos einfach in den Links. Ich freue mich, wenn wir füreinander, voneinander hören. Und genau, alles Weitere einfach auf Instagram. Falls du mir hier auf YouTube gerade das Video anguckst, super gerne abonnieren, teilen, einen Kommentar schreiben. Das wäre einfach ganz toll, weil dadurch der Podcast mehr Menschen erreichen kann. Und dafür danke ich dir von Herzen. Gibt es sonst noch irgendwas Wichtiges? Ich glaube gerade nicht. Mein neues Buch erscheint am 17. Juni. Sex mit dem Universum kannst du dir natürlich so gerne jetzt schon mal vorbestellen. Dieses Buch ist eine spirituelle Granate im positiven Sinne. Also ich bin schon so gespannt, es in die Welt zu tragen. Und du kannst es jetzt vorbestellen überall, wo es Bücher gibt. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Fühl dich von Herzen umarmt. Deine Laura.